Also Gott sei Dank sind die ja noch nicht so weit verbreitet, weil sie ja auch sehr süß sind in der Tat. Also die sehen auch super niedlich aus. Und wie Bettina schon sagte, noch so robust, dass wenn die natürlich richtig in Mode kämen, wäre auch da zu befürchten, dass die dann erst irgendwelche Krankheiten entwickeln würden, von denen ich jetzt so gar nichts weiß.
Dass wenn du den an der Leine hast und der geht nach vorne und das gehen die auch mal, dann kannst du den nicht halten. Und würde ich jetzt hier in Deutschland niemanden raten, sich so einen Hund anzuschaffen, es sei denn, man will sein Grundstück ganz für sich haben und da darf nie jemand anders raufkommen und zäunt das 2 Meter hoch ein.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Heute geht es um exotische bzw. seltene Hunderassen. Dafür eingeladen habe ich mir Bettina Bannes-Grewe und Christiane Jung. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Hallo Bettina, hallo Christiane. Schön, hallo, dass Jona. Ihr wieder im Podcast
hallo, Jona.
Zu Gast seid.
Ja, ich freue mich auch, dabei sein zu können.
Wir sprechen heute über exotische bzw. seltene Hunderassen. Und es gibt jetzt eine Liste, die habt ihr zusammen angefertigt.
Genau.
Und ich lasse mich heute so ein bisschen überraschen, was da so für Hunderassen kommen, ob ich die kenne, ob ich schon mal den Namen gehört habe. Und bin ganz gespannt, was ich heute so von euch dazulernen darf über diese Rassen oder ob ich sogar schon die ein oder andere im Training hatte, den ein oder anderen Exoten. Ich freue mich drauf. Um jetzt kommenden eingehenden Nachrichten vorzubeugen, wir haben jetzt kein Ranking gemacht, die allerexotischsten und haben jetzt verglichen und ganz ewig lange Recherche, sondern so ein bisschen die euch so in den Kopf gekommen sind. Ihr habt ja auch einfach wahnsinnig viele Erfahrungen, kennt viele Hunde, habt schon auch viele verschiedene Exoten kennengelernt. Natürlich gibt es ganz viele andere noch. Ihr braucht uns keine Nachrichten schreiben. Die Hunderasse finde ich aber noch exotischer als die ihr erzählt habt. Wir wissen, dass es ganz viele unterschiedliche Rassen gibt. Das ist so ein bisschen jetzt einfach die, auf die wir auch ein bisschen Lust hatten, drüber zu reden. Oder die ihr vielleicht auch kennengelernt habt.
Ja, also in der Tat, es macht ja vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig viel Sinn, jetzt über so exotische Hunderassen zu sprechen, die man nie im Leben antrifft. Also das hilft ja dann auch keinem wieder, sondern die, über die man auch ein bisschen was erzählen kann. Da haben wir uns so ein bisschen drauf geeinigt.
Über die, die wir gar nicht kennen, das kann Gerd dann ja vielleicht irgendwann mal machen.
Ja.
Aber ja, es ist genau wie Christiane sagt. Und ich sag jetzt mal die erste Rasse, die uns eingefallen ist. Oh Wunder, ich weiß gar nicht, wie Christiane darauf gekommen ist. Das ist nämlich der Catahoula Leopard Dog.
Genau. Louisiana Catahoula Leopard Dog ist der louisianische, das Wappentier von Louisiana sogar. Ja, der schönste Hund, finde ich, den man sich vorstellen kann. Also mein Hund zumindest. Da gilt auch kein Räuspern, sondern das ist er wirklich. Mein Mann allerdings sagt sehr oft unfairerweise und auch unrichtigerweise, dass er wirklich ausnehmend schön sei. Also unser Hund, unser Catahoula, Luke heißt er, aber nicht besonders helle. Das stimmt aber gar nicht. Aber das würde man ja schnell immer jemandem, der so besonders schön ist, nachsagen.
Na, die fallen ja jetzt sehr unterschiedlich aus, zumindest farblich. Ne? Also, also die sind ja nicht so ganz, sehen ja nicht alle total gleich aus. Ihr habt jetzt natürlich auch ein besonderes Exemplar mit dem Red Merle und knallhellblauen Augen. Das sieht natürlich schon beeindruckend aus. Das haben die ja nicht alle. Da gibt's ja welche mit blauen Augen und braunen Augen. Und ich glaube, ein blaues, ein braunes gibt's auch. Und ganz viel, wirklich sehr viel verschiedene Farben. Das mag ich ja auch sehr gerne. Und ich weiß, als das losging mit den Catahoula, da wurde so, die wurden so, oh, Wahnsinn, Catahoula. Und die sind so super schwierig und super kompliziert. Und ich habe mir die auch im Internet mal angeguckt, weil ich die auch sehr schick fand mit dem kurzen Fell und der muskulöse Körper und dann diese tollen Farben. Naja, und zack, war dann einer auf dem Hof und ich glaube, eine andere bekannte Hundetrainerin hat ja auch einen und einen von den Geschwistern aus dem Wurf, von dem du hast, der ist auch bei uns in der Hundepension. Eine momentane Canis-Studentin hat auch eine kleine Hündin und es hat sich rausgestellt, so kompliziert sind die auch nicht. Ganz normaler Jagdhund, finde ich. Toll zum Trailen auch. Ja,
Ich
also
finde auch
schicker
super
Hund.
gut zu erziehen. Also der ist wirklich so schön sensibel, leicht zu beeindrucken, wirklich. Also ein wirklich leicht zu erziehender Hund, wie Bettina sagte. All das, diese Mythen, die ich vorher auch gelesen habe, so oh, ey, super mannscharf und jagt wie die wilde Sau, ne, und
Klettern auf
Artgenossen
Bäume.
unverträglich. Das können sie, in der
Das
Tat.
können sie.
Dieses Treeing. Ja, die werden ja in ihrer Heimat, ähnlich wie der Coonhound, auch dazu eingesetzt, um die Raccoons, die Waschbären aus den Bäumen zu pflücken. Also die können richtig auf die Bäume draufklettern, wie Leoparden auch. Und ja, schnappen sich dann da die Waschbären. Das ist dieses Treeing tatsächlich.
Kannst du als Begleitmaterial ein Video geben? Hast du eins, wie deiner
Ich habe
auf den
das nie
Baum geht?
Mit Luke praktiziert. Sein Opa allerdings, da war die Züchterin auch mit im Fernsehen und allen, also können, tun die das. Man muss es ihnen dann eben nur beibringen, dass sie sich dann auch sauber wie so eine Katze wieder abstoßen und runterspringen. Aber die krallen sich richtig, die klettern richtig die Bäume hoch. Und auch hoch, hoch, also weit hoch. Können sie auch. Und ansonsten werden sie in ihrer Heimat, in den Sümpfen, da auch viel eingesetzt. Dann kriegen die so richtig fette Kevlar-Westen auf und werden auch in Gruppen losgeschickt, um da diese Riesenhogs, diese Riesenwildschweine zu treiben und dann zu stellen, ne? Also die Amis dann, ja, Louisiana, ne, die Leute, die da jagen gehen, die dann alle diese Pickups haben, mit Camouflage-Bedruckung und selbst alle mit Tarnanzügen und weiß ich nicht, vollautomatischen Waffen da durch den Sumpf stapfen, die brettern dann dahinterher, Rambo-like, und ja, die erschießen dann diese Riesenkeiler. Also das sind dann wirklich Wildschweine, da haben, glaube ich, die Berliner Stadtbewohner nichts mit gemein. Die sind, glaube ich, 5-mal so groß, die Wildschweine, die da in den Sümpfen haben.
Das sind Waldelefanten, die du meinst.
Ja. Naja, aber die sind schon wirklich, die sind echt groß. Und Hunde haben nicht umsonst diese Kevlar-Westen an, weil die sind auch sehr wehrhaft, wie unsere Wildschweine auch. Aber da ist das dann eben ein Unterschied, wenn diese riesen Mammut-Wildschweine also wenn die sich dann zur Wehr setzen und einen Hund auch tatsächlich entsprechend verletzen können. Und diese Catahoulas, die sind auch, ne, so ein bisschen so Allrounder, so wie auch. Weiß ich nicht, was wären, ja, so ein Fila Brasileiro oder so ein Dogo Argentino, die auch den Hof sauber halten, ne? Also den Hof bewachen und aber auch jagen oder treiben können, so halt. Und ich habe mit Luke ganz viel, der kann Agility, der kann trailen, wie Bettina schon sagte, dafür sind die super mit der Nase, der kann ganz toll longieren, einfach weil er auch so gerne arbeitet oder so gerne was mit mir zusammen macht. Und ja, er hat nur, und das kann ich aber auch von seinem Bruder sagen, den ich ja persönlich auch kenne, keine schöne Belle. Also das Bellen ist eher so ein bisschen, ja, wie vom Coonhound auch, so ein Seehundgeräusch.
Das klingt doch süß.
Ja, es klingt sehr süß, aber
Also wie ein
so, wenn
Hound
es,
oder wie?
ja, genau, mehr wie ein Hound, ja.
Kannst du das nachmachen?
Nein, das möchte ich auch nicht. Das möchte ich auch nicht. Nein, finde ich. Also das jedenfalls. Ja, jedenfalls, wenn er so unmotiviert bellt, wenn er am Zaun bellt, um hier, wenn alle Jubeljahre mal ein Radfahrer vorbeikommt und die hier gerne auch am Zaun präsent sein sollen, die Hunde, dann ist das eine andere Belle, als wenn er eben einfach nur so in der Pension, in der Schleuse steht und sich heiser bellt. Tolle Hunde, Catahoulas, finde ich.
Okay, wen haben wir denn da noch auf der Liste?
Wir haben da was ganz anderes, einen Islandspitz zum Beispiel. Islandspitze gibt es ja auch
Ja,
nicht so oft.
hatte ich noch nie
bei
im
uns gibt es die
Training.
ein bisschen öfter, weil wir haben eine ganz tolle Züchterin hier bei uns in der Gegend und darum laufen die hier natürlich öfter mal auf, bei uns auch in der Welpengruppe. Aber die sehen wir dann auch nur in der Welpengruppe und Junghundgruppe und danach nicht mehr, weil die so einfach so tolle und komplizierte Hunde sind. Das, was sie haben, was natürlich alle Spitze haben, ist, dass sie sehr gerne bellen, was mir persönlich auf die Nerven gehen würde. Aber ich bin auch ein bisschen vorbelastet, weil ich habe eine Hundepension und dann ist man nach den Jahren, reagiert man auf Bellen ein bisschen sensibel. Aber auch das kann man mit guter Erziehung zumindest handelbar hinkriegen. Ansonsten sind super Hunde, so kniehoch und die sind ganz gesund und haben auch verschiedene Farben, also auch bunt gescheckt, alles Mögliche. Sind bei Island-Pferdereitern, da tauchen die natürlich öfter mal auf. Genau wie die Jack Russell bei den Englischreitern und bei den Westernreitern, die
Die
Australian
Aussies.
Shepherds, sind bei den Isländern dann die Islandspitze. Ja, also kann
Ja,
ich empfehlen.
tolle, lustige Hunde und wie ich finde, eben auch gut zu erziehen. Also
Ja.
zumindest die, die wir dann auch immer da hatten. Echt. Und mit dem Bellen, das ist ja bei all den Spitzen und auch so Hofhunden gegeben, dass man da rechtzeitig möglichst versucht, erzieherisch einzuwirken. Aber abstellen kann man es nicht.
Nein.
Das heißt, wenn ich jetzt Islandhund google, das ist derselbe wie der Islandspitz.
Ja.
Genau, Islandhunde. Also Gott sei Dank sind die ja noch nicht so weit verbreitet, weil sie ja auch sehr süß sind in der Tat. Also die sehen auch super niedlich aus. Und wie Bettina schon sagte, noch so robust, dass wenn die natürlich richtig in Mode kämen, wäre auch da zu befürchten, dass die dann erst irgendwelche Krankheiten entwickeln würden, von denen ich jetzt so gar nichts weiß. Also ich wüsste gar nicht, was die jetzt so für
Weiß ich auch nicht,
besondere
aber das
Krankheiten.
heißt, ich weiß es tatsächlich nicht. Das heißt nicht, dass es keine gibt. Also,
Dito. Richtig.
was haben wir noch?
Zum Beispiel einen Hund aus Südafrika, den Burbel, den man nicht so häufig antrifft, was finde ich auch gut so ist, weil die sehr groß und sehr schwer werden. Und in ihrer Heimat eben dafür gemacht sind, die Villen und die Besitztümer der
Die Farmen.
Villen, Farm.
Die Farmen, die riesigen Farmen der Buren, also was ja auch der Name sagt, der Bull, ne, die Bulldogge der Buren, die dazu da waren, die Farmen zu bewachen vor Einbrechern und Eindringlinge.
Ganz kurz für die HörerInnen geschrieben, Boer, Boel, wenn ihr nebenbei googeln
Genau.
wollt.
Burbol oder Börbel.
Also die haben
Genau.
schon 60, zwischen 50 und 70 Kilo, würde ich mal sagen. Weiß ich jetzt nicht genau. Das schätze ich einfach mal so, weil die wahnsinnige Muskulatur haben. Sind auch sehr groß. Sehr große Hunde, schwere Hunde, kräftige Hunde mit einem ganz schönen Potenzial.
Ganz kurz, ich habe gegoogelt. Google sagt 68 bis 91 Kilo,
Ja.
weiblich 68, auch selbe, bis 91 Kilo.
Also kann man sich vorstellen, dass wenn du den an der Leine hast und der geht nach vorne und das gehen die auch mal, dann kannst du den nicht halten. Ja, und würde ich jetzt hier in Deutschland niemanden raten, sich so einen Hund anzuschaffen, es sei denn, man will sein Grundstück ganz für sich haben und da darf nie jemand anders raufkommen und zäunt das 2 Meter hoch ein. Vielleicht brauchen das ja einige Leute, dann passt der Hund auf jeden Fall. Weil aufpassen tut der sehr gut, wenn man nicht unbedingt spazieren gehen muss. Sicher sind die auch, wenn man die gut erzieht, die kann man auch gut erziehen, aber das muss man dann schon können und wirklich ein Standing haben, weil man sollte seinen Hund schon körperlich halten können, wenn der an der Leine anzieht. Und das, denke ich, kann, da gibt's nicht so viele Menschen, glaube ich, die das können. Aber wie gesagt, gute Wachhunde.
Aber dieses an der Leine halten können, das ist ja das eine, dass man einen Hund, der ein bisschen zieht, vielleicht noch gerade an der Leine halten kann. Aber wenn da einer aus dem Stand wie aus dem Katapult losgeht, da hältst du nicht mal lässig einen 30 Kilo schweren Hund. Und das sollte man dann auf jeden Fall immer bedenken, ne? Dass das ja nicht angekündigt und mit langsamer Beschleunigung erfolgt, sondern tatsächlich ruckartig. Deshalb, also Börbel ist eher so das, oder Burbol ist eher so das, was ich bei den wenigen Exemplaren, die ich kennengelernt habe, mit dem, was ich vorher über den Katahoula gelesen habe, quasi vergleichen würde. Obwohl ich den, also einen kennengelernt habe, der wirklich sehr, sehr nett und unauffällig war. Der war aber auch erst ein knappes Jahr alt. So. Bobol. Also hier braucht man die nicht. Wirklich nicht. Was es hier aber viel öfter gibt, ja, sind Akitas.
Das stimmt.
Und eigentlich ja, mehr die American, ne, als die japanischen. Und die sind ja auch ziemlich groß, muss man ja sagen. Akitas, also ursprünglich japanische Hunde. Und eben, weil es dann da mal so einen Film gab, den Michael ja auch immer zitiert, weil er den so toll fand.
Mein weil Freund es diesen Hachiko.
Genau, ganz genau. Weil es diesen Film gab von diesem super treuen Gefährten Hachiko, der sein Herrchen morgens zum Zug irgendwie verabschiedet und der Mann verstirbt aber auf der Arbeit und kommt wohl nie wieder. Ich habe den Film nicht gesehen, deshalb kann ich das jetzt hier nur sehr, sehr grob beschreiben. Und der Hund wohl aber trotzdem jeden Tag am Bahnhof saß. Da gibt es ja sogar ein Denkmal, glaube ich, in dieser Stadt von Hachiko. Ja, das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, ob ihr noch aus der Generation seid, dass ihr Günther Hallers Hella kennt, dass die ja genau so ein Wundertier war. Und die Akitas allerdings, die ich kennengelernt habe in der Hundeschule, die zeichneten sich weniger durch diese treue und hochkooperative Eigenschaft aus, sondern die waren eher Artgenossen unverträglich. Die Menschen, die sich die angeschafft hatten, die Akitas haben das meistens, weil sie eben ja diesen Gefährten wie Hachiko suchten und wurden dann aber konfrontiert mit einem sehr eigenständigen, auch ultimativ ja so handelnden Hund. Mit dem wurden sie dann konfrontiert.
Also das, was Christiane sagt, kann ich bestätigen, dass viele Hunde, die aus dem asiatischen Bereich kommen, genau wie Shiba Inu, nicht unbedingt so für die Zusammenarbeit mit dem Menschen gezüchtet werden, wie bei uns zum Beispiel ein Schäferhund, diese ganzen Hütehundrassen, dass sie alle eher sehr eigenständig sind. Also ich sehe auch, wenn die bei uns zur Welpengruppe kommen, dass die manchmal gar nicht sofort sich in die Menge der anderen Welpen werfen, sondern einmal den Zaun ablaufen und schon mal gucken, ob irgendwo ein Ausgang ist. Wenn sie das dann abgecheckt haben, dann spielen sie schon sehr gerne auch mit anderen Hunden. Und ja, also muss ich auch sagen, es zeichnet sie wirklich aus, die Unverträglichkeit mit gleichgeschlechtlichen Hunden. Also wir haben ab und zu mal den einen oder die andere in der Hundepension. Mit dem anderen Geschlecht klappt es in der Regel gut, aber mit gleichgeschlechtlichen klappt es nicht so gut. Und es gibt Leute, die schaffen das auch, den Hund frei laufen zu lassen, aber nicht so viele. Und es gibt auch einige, die in Tierheimen sitzen, die Aggressionsverhalten zeigen, die da auch schon länger sitzen und nicht so gut vermittelbar sind.
Gegenüber Menschen auch.
Gegenüber Menschen auch, ja.
Ja. Ja. Also zu dieser Same-Sex-Aggression, die eben einfach sehr, das meinte ich mit diesem Ultimativen, die so die Kompetenz des Halters sehr leicht in Frage stellen. Und deshalb, und dann einfach, wenn sie merken, da ist jemand nicht in der Lage, ja, wie soll ich sagen, Kompetenz zu transportieren, dann werden sie eben auch sehr schnell übergriffig dem eigenen Halter gegenüber.
Und man muss eben auch, man muss natürlich schon, ich sag mal, was darstellen, dass sie einen anerkennen als Menschen, der ihnen was zu sagen hat. Aber man kann auch von diesen Hunden nie einen Gehorsam verlangen, wie bei einem Schäferhund oder einem, ja, einem deutschen oder belgischen Schäferhund jetzt als Extrembeispiel oder überhaupt irgendein Hütehund. Man muss diese Eigenständigkeit auch bis zu einem gewissen Grad akzeptieren. Da gehört wirklich ein gutes Bauchgefühl zu, diese Mischung zu haben. Also den Hund einerseits im Griff zu haben und auf der anderen Seite ihm seinen Raum zu lassen, den er braucht.
Ich erinnere mich bei Akku 2 an den Akita, ich war in der Akita-Gruppe. Und der hat auch ganz klar unterschieden, ne, von Küstenköte.
Ja.
Genau. Der hat auch ganz klar unterschieden, mit wem er konnte und mit wem man nicht konnte. Also da weiß ich noch, da musste ich in die Gruppe gehen. Ich wollte den gar nicht. Musste ich mit in die Gruppe gehen, weil es hieß, der kann ganz gut mit kleineren Frauen. Und der hat bei mir am Anfang auch auf jeden Fall viel weniger gebrummelt, als wenn andere in die Nähe gekommen sind. Das war echt bemerkenswert. Ja.
Ja, das entscheiden die selbst, ne? Die
sind, aber was ich total
krass... Die sind krass, so eigenständig.
Ja, genau. Aber was ich total krass fand bei dem, ich konnte damit gar nicht gut umgehen, weil der einfach nicht zu lesen war. Also dem sein Ausdrucksverhalten zu lesen, was für ein Ausdrucksverhalten. Die Rute immer oben, keine Miene verzogen. Aber dann von jetzt auf gleich war der, hat er gesagt, nee. Also gar nicht kommst du jetzt wieder aus dem Zwinger raus, jetzt auch gar kein Thema gerade. Aber das war so ungewohnt, einfach nichts zu sehen.
Also Pokerface, ne?
Die keine Mimik. Also wahrscheinlich, wenn man die gut kennt, sieht man irgendwann was, weil man sich richtig gut reinarbeitet. Oder man fühlt es eher. Ich habe mehr gefühlt als gesehen. Aber das finde ich schon auch echt schwieriger, mit Hunden umzugehen, die ein schlecht zu lesendes Ausdrucksverhalten haben.
Das ist ja auch so. Sehr gute Überleitung.
Ja, also von, wo du jetzt gerade sagst, Jola, nicht lesbar oder schwierig lesbar, fällt mir gleich der Shapai ein, der auch auf unserer Liste steht. Das sind auch Hunde, die sind nicht so gut lesbar, weil sie leider auch eine Qualzucht sind. Also das hatten wir jetzt schon leider öfter, gerade bei unserem letzten Rasse-Podcast, dass es doch relativ viele Hunde gibt, wo man leider sagen muss, dass es eine Qualzucht ist. Und ja, der Shapai gehört auch dazu. Und das ist ja, finde ich, auch ganz offensichtlich, wenn die sehr viele Falten haben, die fallen ja so ein bisschen unterschiedlich aus, dann sind natürlich Ekzeme zwischen den Falten und teilweise geht die Haut über die Augen rüber, dass sie gar nicht sehen können. Und diese aufgewulzte Nase, also die haben gar nicht die Möglichkeit, Verhalten zu zeigen. Also auch die Ohren sind ganz klein, ob die nach vorne gestellt sind oder nicht. Oder die Rute ist immer geringelt, die sieht immer gleich aus. Die Augen sieht man gar nicht. Die können die Zähne nicht fletschen, weil sie diese dicken Lefzen haben. Gerunzelte Stirn haben sie sowieso, was ja auch zum Ausdrucksverhalten dazu gehört. Also auch für andere Hunde schwer lesbar. Weil das muss man ja sagen, dass Hunde unter sich, auch wenn sie andersrassig sind, sich trotzdem gegenseitig ganz gut verstehen können. Und ich wundere mich immer wieder, dass auch Hunde sich untereinander, wie gut die sich verstehen, auch wenn das Langhaarige sind wie Bearded Collies oder Bobtails, wo man als Mensch gar nicht viel sieht, dass die Hunde, wenn die untereinander spielen oder sich irgendwie verhalten, sich doch sehr gut verstehen. Aber der Shapai fällt da so ein bisschen raus. Also, dass die anderen Hunde durch sein merkwürdiges Aussehen und auch die Geräusche, die er macht, auf den nicht so
sieht
positiv
auch
reagieren.
Als imponiert der immer, oder? Jetzt ist der so im Dauerimponieren da.
Und auch immer im Drohen.
Ja, ja, und ja. Das Schnorcheln und Schnaufen, da wissen die anderen nicht so gut mit umzugehen und reagieren dann entsprechend. Und ihr wisst ja, bei Welpen in der Sozialisierungsphase, ne, wenn sie lernen halt, wie sie auf andere wirken und wenn dir als Kind alle zurückhaltend bis aggressiv begegnen, ist die Entwicklung natürlich auch nicht so toll. Und die meisten Shapais sind auch nicht verträglich mit anderen Hunden, was bestimmt auch was mit der Genetik zu tun hat, aber vielleicht auch die Begegnung in der Sozialisierungsphase mit anderen Hunden, die nicht immer so positiv freundlich auf sie reagieren. Ja.
Generell, wenn man die Möglichkeit hat oder man findet vielleicht sogar bei Google ein Bild, schaut euch unbedingt mal an, wie die früher aussahen. Also diese Entwicklung der Shapai heute, wie wir ihn kennen, hat nichts mit dem Shapai früher zu tun. Das ist echt ein ganz anderes Gesicht. So, ne? Also ich hatte auch einen im Junghundekurs und der musste dann halt schon irgendwie Junghundekurs 2 dann operiert werden und hatte dann da die Fäden im Gesicht und so, das ist schon echt.
Und dieses, dass sich das Augenlid nach innen rollt, das ist, finde ich, so, das ist so das Gruseligste noch, was ich mir vorstellen kann, dass die Wimpern immer furchtbar, immer ins Auge pieksen.
Ja, Christiane, mit dem Entropium, was du gesagt hast, das ist ja nicht das Einzige. Und auch Iona, du hast gesagt, in Junghundgruppe 2 schon operiert. Also lustigerweise wollte ich gerade sagen, es ist natürlich überhaupt nicht lustig. Wissen die Leute das teilweise auch schon in der Welpengruppe, wenn man sagt, Mensch, der kann ja gar nicht gucken. Ja, der wird dann operiert, wenn er 6 Monate ist. Das nehmen die dann auch so mit und so hin. finde ich auch merkwürdig, wie Menschen da gestrickt sind, sich einen Hund anzuschaffen, wo du schon weißt, du musst eine Schönheitsoperation leisten, was ja weder für den Hund noch für den Menschen schön ist, damit der überhaupt normal gucken kann.
Ist ja mehr so bei Möpsen, ne? Also in der Tat. Also bei Möpsen hat man das. Schapais sind ja eher exotisch oder sehr, sehr selten. Aber bei, das erlebe ich auch oft, dass dann wirklich schon der Termin feststeht für die OP der Nasenfalte. Und ne, ja, haben wir schon. Ne, muss mit 9 Monaten die erste OP und dann nochmal Gaumensegel mit 14 oder 15 Monaten. Ja, das wissen wir schon alles. Wir haben ja auch eine OP-Versicherung abgeschlossen dafür und so, bla, bla, bla. Das ist schon echt erschreckend, in der Tat. Dass das von vornherein mit
Ja.
einkalkuliert wird. Ja,
Kognitive
insofern
Dissonanz und dann sich wieder den
würde ich zum
nächsten dann noch
Schapai,
holen. Auch häufig, ne? Das erleben wir ja auch häufig.
wenn man dann sagt, warum schaffen Sie sich so einen Hund nochmal an? Ja, weil das so tolle Hunde sind.
Naja, das ist halt echt ein guter Freund,
Gut.
dem ist die Bordeaux-Dogge mit 3,5 Jahren oder 4 war er, glaube ich, umgekippt, Herztod plötzlicher. Haben sich danach direkt wieder eine Bordeaux-Dogge angeschafft. Hat er auch wieder einen Herzfehler. Und erst dann, was willst du dazu immer sagen? So, wenn der Hundetyp halt, ne, der ist es, der so gefällt und das ist doch genau das Wesen, das ich haben will und die Erkenntnis oder selbst die eigene Erfahrung zweifach gemacht oder dann erst, als sie zweifach gemacht wurde, führte dann dazu, die Rasse nicht mehr zu kaufen.
Wenn ihr jetzt in der Welpengruppe, im Junghundekurs Leute mit so Qualzucht-Hunderassen habt, wie geht ihr beraterisch damit um? Sagt ihr was? Sagt ihr vorsichtig was? Sagt ihr, der Hund ist eh schon da, was soll ich da jetzt noch sagen? Gebt ihr da Informationen nochmal mit? Sprecht ihr es direkt an? Wie geht ihr damit um?
Auf jeden Fall spreche ich das an, aber eben, wie du sagst, vorsichtig, also jemanden da vor einer Gruppe bloßzustellen. Meistens ist ja die Kenntnis vorhanden um die Defizite dieser Rasse oder um die ganzen Behinderungen. Die wurden ja mit in Kauf genommen oder auch mitgekauft. Und dass ich dann auch in der Welpengruppe, gerade im Sommer, dann auch immer sagen muss, ja, die französische Bulldogge kann leider nicht so lange mitspielen oder wir müssen eben zusehen, dass die nur im Schatten spielen können oder wie auch immer, die müssen wir im Auge behalten, ne, weil sich da ja binnen kürzester Zeit schon die Zunge dreht oder einrollt. Das sind schon Sachen, finde ich, die muss man ansprechen, aber eben ohne jemanden ja, bloßzustellen oder da vorzuführen, weil manchmal ist es auch tatsächlich so, dass der ein oder andere das eben so dramatisch auch gar nicht empfunden hat, weil er hat sich beim Züchter informiert und beim Züchter wird gesagt, das ist alles völlig normal. Nein, die atmen frei. Das Geräusch, das da entsteht, das ist eine kleine Eigenart. Das ist so eine charmante weiß ich nicht, wie die das verkaufen. Und dass es immer mal wieder auch jemanden gibt, der dann doch überrascht ist, was für Defizite diese Eigenschaften mit sich bringen. Deshalb immer ansprechen, auf jeden Fall.
Ja, also Schapai würde ich aus diesen Gründen eher abraten. Die tun mir auch immer ein bisschen leid. Die sehen immer so aus, wenn sie sich selbst im Wege stehen. So, Christiane, was haben wir denn
Na,
noch
dann
hier
eigentlich hatten wir noch den Thai
rausgesucht?
Ridgeback. Da hat ja auch Silvia, die Kollegin, schon einiges zu gesagt. Weil die hat ja jetzt nur noch einen, den Bagheera. Ja, das sind echt auch so Exoten, ne, die auch ein bisschen vom Verhalten her hier sich nicht ganz so leicht anpassen können. Wie immer Augen groß wie Unterteller. Weil er halt immer guckt, als wenn er damit gar nicht, als wenn er das gerade gar nicht wechseln kann, was da passiert. Also ja, schon durchaus Exoten, würde ich sagen, Thai Ridgebacks. Nicht so einfach.
Die jagen halt und im Aggressionsbereich kann es auch Probleme geben und freiheitsliebend. Also wenn jemand da Lust zu hat, ist bestimmt ein super spezieller Hund. Aber muss man können? Ja, das ist ja eigentlich bei jeder Rasse so, aber da gehört halt auch die Akzeptanz der Eigenständigkeit, diese Mischung, so ein bisschen auch wie beim Akita, dass man da eine gute Mischung findet. Und das sind Sachen, die kann man häufig in der Hundeschule nicht so unterrichten, weil das Bauchgefühl da sein muss. Das kann man
Also
teilweise
du
nicht
meinst
so
jetzt
gut
im
vermitteln.
Gruppentraining oder im Welpenkurs, Junghundekurs oder?
Ja, oder auch in den Einzelstunden, ne? Also ich kann ja sagen, kann ja erklären, wie bringe ich Sitz bei und Platz bei, aber dieses Gefühl, wann begrenze ich den Hund und wann sage ich, nee, jetzt lasse ich ihn mal. Das ist schwer zu vermitteln. Da muss man ein gutes Gefühl für haben.
Aber das ist ja dann
Was ja
auch
aber
wiederum
tatsächlich
Das ist natürlich bei allen Hunden so, aber beim Teilrespekt würde ich, oder Akita oder Shiba, da ist es nochmal ja wichtiger, weil es sonst zu Problemen geben kann. Also es gibt ja Leute, die sagen, ein Shiba Inu kann man niemals ohne Leine laufen lassen, weil die hören ja nicht. Es gibt aber auch Leute, die kriegen das gut hin. Und ich weiß noch, Christiane, du kennst ja Alex auch mit ihren Shibas. Früher in Hamburg, die hatten eine Kollegin, die auch Dogwalking gemacht hat. Die Shibas hatten teilweise keinen Bock auf einen Spaziergang durch den Park und die sind dann allein ein Stück in die andere Richtung gegangen und Alex ist dann ihre Runde mit den Hunden gegangen, die sie da in Obhut hatte und sie wusste, wenn sie 1,5 Stunden später zum Auto zurückkommt, dann sind die Shibas, sitzen dann da und warten auf sie. Und das können die meisten Leute heutzutage, würde ich mal behaupten, überhaupt nicht aushalten, dass sie ihren Hund jetzt, dass der eine Stunde eigene Sachen macht und sie gar nicht die Kontrolle haben, weil sie gar nicht das Vertrauen hätten, dass der Hund selbst entscheiden kann oder weiß, was richtig ist und dass er tatsächlich da sitzt und auf sie wartet. Das kann man mit dem Shiba aber machen und
ich habe sowas Ähnliches mit
meinem kleinen Rumänen auch, wenn der sieht. Wenn ich sage, ich fahre jetzt eine Runde mit dem Rad und dann merkt er nach 500 Meter, oh, da habe ich keinen Bock drauf jetzt auf das Tempo mit den anderen beiden Großen, dann dreht er um und geht wieder nach Hause und dann lasse ich ihn auch. Ja? Ist ja eine super Entscheidung, wenn er merkt, er weiß, er muss jetzt 4 Kilometer rennen, hat er aber keine Lust zu, weil für ihn ist Fahrradfahren Energieverschwendung für nix. Und dann dreht er um und geht nach Hause. Oder als wir in Österreich waren zum Wandern, sind wir jeden Morgen den gleichen Berg hoch und am dritten Tag hat er gesagt, was? Schon wieder hier den Berg hoch? Und ist umgedreht und zurück zur Hütte. Und dann kann ich mich drauf verlassen. Ich bin 5 Stunden unterwegs und ich komme wieder und dann liegt er vor der Hütte. Ja, ja, also da müsste ich mir halt keine Gedanken machen. Also wenn mein Schäferhund umdrehen würde, würde ich denken, oh, den lasse ich jetzt aber nicht alleine umdrehen. Keine Ahnung, was der dann da unten macht. Und dieses Gefühl, mit welchem Hund man sowas machen kann und mit welchem nicht, das muss man einfach haben für... Ja, das war jetzt ein kleiner Exkurs in eine andere Richtung.
Ja, aber ein schöner Exkurs.
Bei welchem Hund waren wir gerade? Wir hatten den...
Wir waren jetzt beim Teilrespekt und dass das ja eben ein bisschen schwieriger ist, das Verständnis zu haben, dass die dann doch mehr Freiheit oder mehr... Dass da die Hunde sich so gut abgrenzen können, den Menschen gegenüber.
Also wen der noch mehr interessiert, der kann sich gerne die Folge von Silvia nochmal anhören. Ja, die Personenfolge von Silvia, die erklärt da noch ein bisschen mehr zu. Mir fällt noch ein, es steht hier auch auf unserer Liste und wir sprechen ja über seltene exotische Rassen und ich muss auch sagen, ich kenne auch persönlich besser nur einen Hund und zwar eine Basenji-Hündin, Mocha. Die ist bei uns ganz oft in der Pension oder öfter in der Hundepension und ich habe die auch im Hundeinternat gehabt und als die Menschen hier angerufen haben und gefragt haben, wir haben ein Basenji und würden die gerne zu ihnen ins Internat geben. Also Internat heißt, dass wir die Hunde hier stationär zur Erziehung aufnehmen, weil die irgendein Problem haben und den Hund dann hierher geben, dass wir mit denen arbeiten. Dann gehen die Hunde irgendwann wieder nach Hause und natürlich werden die Menschen einbezogen in die Erziehung und bekommen auch noch eine Schulung, was wir gemacht haben und wie die mit dem Hund weiterarbeiten. So, abgekommen bin ich jetzt davon, um das nochmal zu erklären, weil ich weiß ja, dass das Hundeinternat häufig sehr verschrien ist und dass viele Leute da das ganz schlimm finden. Aber das ist gar nicht so schlimm. Da können wir vielleicht nochmal andermal drüber sprechen. Aber nochmal zurück. Also, Basenji-Hündin zum Internat, wo ich schon dachte, oh Gott, ein Basenji, die sind doch bestimmt, die wollen ja bestimmt gar nichts mit mir zu tun haben oder der Hund und der macht ja bestimmt gar nicht, was man möchte und arbeitet wahrscheinlich auch nicht so gut zusammen. Das ist ja eine afrikanische Hunderasse. Was den Basenji auch ausmacht, ist, dass der gar nicht bellen kann. Also das ist tatsächlich ein Hund, der nicht bellen kann. Die machen so quiek, und Winselgeräusche, das können sie, aber er kann tatsächlich nicht bellen. Naja, und dann kam diese kleine Hündin an und ach, ich bin immer noch ganz bezaubert von ihr, weil sie wirklich süß ist und sie hat es auch ganz toll alles gemacht und hat super mit mir zusammengearbeitet. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also ich kann nun nur nicht sagen, ob andere Basenjis auch so sind oder ob das nun eine individuelle Persönlichkeit war dieser Rasse, die sich da abhebt. Also es war schon ein bisschen anders, als ich dachte und vermutet habe. Und nein, also sie war klasse, hat super mitgemacht und hat alles ganz toll geklappt mit ihr. So ein bisschen katzenmäßig schon und auch in der Hundegruppe kommt sie gut zurecht, ist aber immer so ein bisschen, naja, sie macht so ein bisschen ihre eigenen Sachen. Ganz toller Hund. Also ist aber, wie gesagt, auch die einzige Hündin hier. Ich weiß nicht, ob wir vor Jahren schon mal einen Einzelunterricht hatten. Glaube ich schon, mich dunkel zu erinnern. Aber ja, kommt sehr selten vor. Und ich weiß gar nicht, wie viele Basenjis es in Deutschland überhaupt gibt. Aber ja, ich finde die klasse. Ich mag die sehr gerne, weil die schon sehr gut kommunizieren können. Die haben ja auch alle Möglichkeiten, die Stehohren und ja, also ein Urtyp-Hund und das tut sie auch. Die kann man sehr gut lesen.
Mir fällt dann noch als auch nicht ganz so weit verbreiteter, aber lustiger Hund der Puli ein, der tatsächlich auch ein richtig beinharter Hütehund ist. Also sind wir wieder in der Familie. Ja, viel Fell hat, wobei er allerdings wohl in seiner Heimat auch geschoren wird. Also so viel Fell, dass es ihnen teilweise auch echt schwer wird, sich bei Temperaturen, so wie wir sie jetzt ja auch überall häufiger vorfinden werden, sich dann noch zu bewegen, wo es ihnen dann schwerer fällt. Aber
sind das die, wo es dann so Bilder gibt, dass sie so richtig verfilzte, so Dreadlock-mäßige Haare haben, wo sie dann irgendwo drüber springen?
Haben die. Ne? Wobei du wahrscheinlich noch den Commodore meinst, diesen ganz großen weißen, der dann diese fetten Dreadlocks hat. Der Puli.
Das ist einmal, also Commodore ist der Herdenschutzhund, genau. Und Puli ist der Hütehund.
Der weiße, genau. Ist der kleine schwarze, genau. Mhm. Richtig.
Ja, aber ja, die haben aber auch nicht die Dreadlocks. Also das ist schon...
Richtig.
Ist schon so, genau. Nicht so große Platten wie der Commodore, das stimmt. Aber ursprünglich war das natürlich auch nicht so. Ne? Das ist genauso wie beim Shapai, wenn man sagt, guckt euch mal Bilder an, wie die früher aussahen. Beim Puli, die sahen natürlich früher auch nicht so aus. Ja, das ist ja für einen Schäfer gar nicht zu gebrauchen. Und die wurden dann auch, genau wie die Commodore, glaube ich, einmal im Jahr mit den Schafen mitgeschoren.
Genau. Ja, ich kenne ein paar, aber eben auch nicht durch Einzeltraining, sondern weil eine Canis-Studentin auch Pulis züchtet und wir in der Hundeschule drei mittlerweile hatten. Und die sind lustig, die sind einfach nur super lustig. Also die haben echt so Ideen, ich finde, gut zu erziehen, aber man muss eben auch ja ein bisschen langsamere Entwicklung, finde ich, in Kauf nehmen, so dass er eben also einfach noch ein bisschen länger auch mal Verständnis braucht, dass er so eigene Sachen oder eben noch mal Sachen macht, die jetzt eigentlich gerade nicht gefragt waren, aber so harmlos, so lustig dabei. Also ja, also Pulis fand ich, die ich kenne, wirklich toll. Sehr lustig.
Ich glaube, die sind auch recht bellfreudig. Und die bei uns in der Hundeschule sind aber sehr gut erzogen. Da höre ich die höre ich eigentlich immer gar nicht bellen. Aber ich weiß, dass die ansonsten, auch die Pumis, die sind ja so ähnlich, sehen ein bisschen anders aus.
Ja.
Aber auch recht bellfreudige Hunde, wie
halt auch nochmal
ja,
eine kleine
viele Hütehunde halt so.
Variante, ne? Also, ja.
Ja.
Ja. Also kommen auch nicht so oft vor. Ja.
Sind schon speziell. Auch mit dem Fell ist schon sehr speziell, finde ich. Das muss man auch
mögen. Ja, die Dreadlocks, in der Tat.
Ich habe noch eine generelle Frage an euch. Und zwar, wir haben ja jetzt ganz viel über sehr spezielle Hunderassen gesprochen und ihr habt ja einfach schon summiert jahrelange Erfahrung. Ihr seht wahnsinnig viele Hunde und seid total im Thema drin. Was würdet ihr jetzt vielleicht jungen HundetrainerInnen mitgeben? Wie gut muss man sich mit Rassen generell auskennen? Wie gut muss man sich mit exotischen Hunden auskennen? Also wenn man jetzt dasteht im Erstgespräch und jemand sagt, ich habe das und das ist eine total exotische Hunderasse. Also gibt es dann da die Erwartungshaltung, dass man die kennt? Sollte man vorher googeln, irgendwo anrufen, sich informieren? Oder soll man einfach sagen, ja, keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen?
Also ich finde das total wichtig, dass man viele Rassen kennt. Und ich bin auch bei den Canis-StudentInnen teilweise ein bisschen erstaunt, wie wenig Rassen die kennen. Aber sie haben einfach auch vielleicht einen anderen Werdegang. Als ich habe als Kind schon, obwohl ich keinen eigenen Hund haben durfte, Hundepostkarten gesammelt. Also ich kannte als kleines Kind schon, ich habe riesige Stapel mit Hundepostkarten gehabt und mit allen möglichen Rassen. Ich kannte alle Rassen als Kind schon. Ich finde es sehr wichtig und man kann natürlich auch überfordert sein bei diesen ganzen vielen Rassen, die es heutzutage gibt. Ich habe jetzt mal eine Liste für unsere Canis-StudentInnen gemacht und habe so geguckt, welche Rassen kommen in der Hundeschule am meisten vor, dass sie schon mal, ich glaube, das sind jetzt so 50 oder so, dass sie sich die vielleicht schon mal angucken. Weil auch wenn du so ein Rassehundbuch hast, du weißt ja gar nicht, welche Rassen, wenn man die Rassen nicht kennt, welche Rassen sollte ich jetzt kennen und welche nicht. Also ich finde es schon wichtig, zumindest diese verschiedenen Hundetypen auch einschätzen zu können. Es ist jetzt egal, ob ich einen polnischen Herdenschutzhund oder einen slowakischen Herdenschutzhund oder einen rumänischen Herdenschutzhund. Das ist ja alles der gleiche Typus, ne? Also ich muss da keine ganz speziellen Rassen im Einzelnen kennen. Aber da sollte man sich schon mit auskennen. Und ich finde auch die Welpen sollte man erkennen können, wenn man eine Welpengruppe macht, weil es ist ungünstig, wenn ein Hundebesitzer zu deiner Welpengruppe kommt und du fragst ihn, was ist das denn für ein Mischling? Und dann ist es irgendein ganz toller Rassehund. Also das sollte man schon wissen. Und ich übe dann immer, mache ja noch das Ethogramm für die Canis-StudentInnen und dann übe ich mit denen auch immer in der Hundepension, dass die Rassen alle aufzählen sollen und gucken sollen, was sind für Rassen da. Christiane macht das in der Welpengruppe, glaube ich, auch, dass sie da über Rassen erzählt, weil die sich ja schon in der Welpengruppe unterschiedlich verhalten. Welpen sehen ja auch nochmal wieder anders aus. Also einen gelben Rovabart vom Golden Retriever Welpen zu unterscheiden, ist für mich jetzt kein Problem. Aber wenn man sich mit Rassen nicht so gut auskennt, muss man schon ein bisschen hingucken können, um da einen Unterschied zu finden. Und ein kleiner Briar sieht ja ganz anders aus als ein erwachsener Briar. Also da gehört dann nochmal wieder ein bisschen mehr zu. Ich finde es wichtig. Ich kann euch nur raten, wenn ihr euch mit Rassen nicht so gut auskennt, lernt Rassen kennen. Auch vielleicht in Hundepensionen, Tierheimen und so weiter. Also zur Einschätzung gehört das schon dazu, dass man die unterschiedlichen Rassen kennt. Trotzdem ist es hier auch manchmal so, dass in der Hundeschule Leute anrufen und sagen, kennen Sie sich auch mit Ridgebacks aus oder kennen Sie sich auch mit Hoverwarten aus? Weil manche Menschen denken, dass ihre Rasse jetzt ganz speziell und besonders ist. Da kann man nur sagen, es sind ja alles immer noch Hunde. Ne? Und wenn man ein gutes Gefühl hat, finde ich, Rassespezialisten braucht man nicht unbedingt.
Wichtig, was du sagst, dass es ja einfach auch so Grundtypen gibt und so Jagdhunde, die in dieser Kategorie ähnlich jagen. Also wir hatten ja die Jagdhunde-Folge mit Katinka, ne? Dann sind da irgendwie so die Laufhunde und die Retriever und so einfach, dass man sich vor allem erstmal mit so diesen groben Typen auseinandersetzt und dann in Unterkategorien wirklich die Hunde, die ganz häufig vorkommen, gut kennt. Also schon weiß, was der Unterschied zwischen Golden Retriever, Labrador Retriever und so weiter ist. Aber wie sieht's denn jetzt mit den Exoten aus? Also wenn man jetzt im Erstgespräch da steht und man hat da wirklich so ganz exotische Hunderassen, wie würdet ihr, was für Erwartungen an HundetrainerInnen hättet ihr da?
Naja, ich hätte schon die Erwartung, also ich weiß ja, was da kommt, weil die Leute haben ja vorher angerufen. Und wenn da eine Rasse kommt, die ich nicht kenne oder die derjenige nicht kennt, würde ich schon erwarten, dass man sich da vorher schlau macht. Also entweder sich beliest, also mit dem Belesen ist ja immer so eine Sache, weil meistens sind das ja schon, wo der Hund herkommt, ja, wozu der ursprünglich mal gezüchtet wurde. Aber in den meisten Rassebeschreibungen stehen ja nur die positiven Eigenschaften drin. Ja, also sich bei erfahrenen KollegInnen vielleicht rückversichert, sag mal, was soll ich da bedenken? Gibt's da Sachen, worauf ich achten muss? Was ist typisch, untypisch? Da denke ich mal, wäre es auf jeden Fall wichtig, sich vorher zu erkundigen.
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich trotzdem auch immer gut finde, ehrlich an der Stelle zu sein und zu kommunizieren, dass man selbst mit den Hunden noch nicht gearbeitet hat, ohne den Halter jetzt in Unsicherheit zu schubsen, aber zumindest an der Stelle eben auch offen zu sein. Also wenn es jetzt ein Hund ist, mit dem ich noch nie gearbeitet hätte und jemand zu mir aber kommt mit diesem speziellen Hund, dann würde ich das auch immer sagen, ganz klar. Also ich fände es sonst auch ein Stück weit unaufrichtig. Trotzdem natürlich die Verpflichtung, dass ich vorher weiß, mit was ich da arbeite. Also dass ich mich, wie Bettina sagt, entweder belese oder eben auch jemanden frage, nur auch da. Das ist ja dann alles immer erst nur Information aus zweiter Hand. Und deshalb würde ich das auch auf jeden Fall offen und ehrlich kommunizieren. Aber grundsätzlich, ich finde wirklich immer wichtig, dann im Hinterkopf zu behalten, am Ende des Tages sind es wirklich alles Hunde. Und da, ja, ich muss idealerweise wissen, was die Genetik mitbringt, weil die so einen großen Anteil an der Steuerung des Verhaltens einnimmt. Aber was eben die Basis unserer Arbeit ist. Aber wenn es eben etwas ist, wo ich merke, das ist eine ganz spezielle Art der Arbeit, wie ein Katahula zum Beispiel, ne, das muss man nicht wissen, dass er auf Bäume klettern kann, wenn man mit ihm arbeitet, weil er nicht nach einem Rückruf nach Hause kommt. Ne?
Das ist gut zu wissen, auf dem Baum, damit wenn er nicht kommt.
Oder? Ja, genau, und kommt nicht wieder runter.
Rückruf ja, genau. Vom Baum.
Geht auf alle Bäume drauf. Also was ich damit sagen will, ist einfach nur, man muss nicht wirklich ein Kenner jeder Rasse spezifischen Besonderheit sein. Aber das gehört, finde ich, schon einfach zur Kompetenz dazu, auch in der Tat. Also ich kann mir nicht hinstellen und sagen, ja, ich habe schon mal mit einem Pudel gearbeitet und mit einem Labrador und jetzt schwuppsbums kann ich Hundeverhalten analysieren oder eben zuordnen. Das wäre unseriös. Ne? So das eine zu dem anderen extrem. Und trotzdem offen damit umgehen, dass man mit diesem Hund vielleicht mit einem solchen Hund noch nicht gearbeitet hat. Das kann ja vorkommen. Und dann aber eben auch, wie man sich informiert hat und dann nachfragen, ob das in diesem speziellen Fall denn auch zutrifft an Verhaltensweisen. Das fände ich so die ideale Vorgehensweise.
Okay, dann Dankeschön für die Informationen zu den exotischen und seltenen Hunderassen. Es war sehr interessant für mich, euch zuzuhören. Ich hoffe für die HörerInnen auch. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Nachmittag.
Das wünschen wir dir auch. Viel Spaß mit deinem Kind heute Nachmittag.
Ja.
Macht's gut.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war sie, die Folge zum Thema exotische bzw. seltene Hunderassen. Wenn ihr uns Feedback zum Podcast schreiben wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram unter canis_kynos. Und wenn ihr mal Fragen zu einer Folge beisteuern wollt, die sammle ich regelmäßig auf meinem Instagram-Account unter Jona und die Hunde. Jona mit I. Wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf canis-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.